Friede sei mit euch. Salam, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde. Wir haben diesen großen Text eben schon gehört, der eigentlich heute nicht der Predigttext ist, aber irgendwie kann ich ihn nicht links liegen lassen. Es war für mich auch eine besondere Erfahrung, ihn jetzt mal in einer anderen Übersetzung zu hören, und ich finde, Wilfried hat es auch ganz toll gelesen. Es hat mich sehr stark berührt, es so zu hören. Versöhnung setzt Leben frei. Vergebung bringt neue Hoffnung. Und unser Gott ist ein Gott des Neuanfangs. Allein schon diese Beobachtungen an diesem Text sind gewaltig. Und ich denke, wir gehen oft zur Tagesordnung über, wir halten das alles schon so für selbstverständlich. Aber wir müssen uns nochmal vergleichen mit anderen Kulturen, zum Beispiel Kulturen, wo die Blutrache noch üblich ist oder bis vor kurzem üblich war. Und wie schwer es dann überhaupt ist, neu anzufangen und sich als Gesellschaft auch überhaupt weiterzuentwickeln. Wir haben unendliche Schätze durch unseren Glauben und auch durch die christliche Kultur, durch die Jahrhunderte, bei auch vielen Schattenseiten, aber es sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass unser Kern des Glaubens die Versöhnung und die Gnade Gottes ist und dass deshalb Leben freigesetzt wurde und wird und werden kann, wie es keine andere Glaubensrichtung der Welt so möglich macht. Gott ist ein Gott des Neuanfangs inmitten so manchen Niedergangs, inmitten des Pessimismus, inmitten der Bewertungen einer Welt, die auf Leistung orientiert ist. Wo gibt's denn sowas? Wo gibt's denn so einen? Wo ist solch ein Gott wie du? Haben wir aus den Micha-Versen herausgehört, aus dem Alten Testament. Wo ist solch ein Gott, der vergibt, der den Neustart, das Reset für das persönliche Leben zur Verfügung stellt, damit man noch einmal anders neu anfangen darf. Dieser Gott ist anders. Dieser Gott bietet uns einen Glauben an, der heilsam ist, der zusammenfügt und zusammenbringt inmitten einer Welt, wo sich vieles auseinandergerissen wird und zerstreut wird und eben unheilvoll abläuft. Unser Glaube an Gott hat etwas Heilsames, etwas Hoffnungsvolles inmitten der Täuschungen und Enttäuschungen zwischen den Menschen. Immer wieder hören wir deshalb jene Geschichte von der Umkehr so gerne. Sie tut uns gut. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, wenn man das jetzt so hört, auf sich wirken lässt, wie bescheuert, wie gedankenlos war der eigentlich, das alles zu verjubeln und dann von einer Katastrophe in die nächste zu stolpern, bis dann, Gott sei Dank, der Moment der Einsicht doch noch gekommen ist. Vielleicht denken wir aber auch so ähnlich wie der andere Sohn, ein Vater, ein ordentlicher Vater, ein preußischer Vater, müsste doch anders reagieren. Wenigstens schimpfen, wenn nicht sogar bestrafen, damit ein Zeichen gesetzt wird und damit dieses Verhalten nicht noch mehr einreißt und sich rumspricht. Wo gehen wir denn hin, wenn jeder das tut, was ihm gerade einfällt? Aber jener Vater in diesem Gleichnis, Gott ist anders. Auch die stärkste Pädagogik, auch das ordentlichste Preußentum sind nicht die Vergleichsebene, um Gott zu verstehen. Kurz nach der Zeugnisausgabe, wo wir Eltern natürlich auch nach den Zensuren unserer Kinder fragen und sie auch vergleichen, so nach dem Motto, na, gibt es denn noch viele, die vor dir liegen oder die hinter dir liegen, wo stehst du denn so ungefähr? Diese Eltern werden konfrontiert mit einem Gott und Herrn, der die Menschen ganz anders anschaut. Da geht es nicht um ein Zeugnis. Bei Gott gibt es wohl auch keine Zensuren. Eher das olympische Motto, dabei sein ist alles, bei ihm sein und bleiben. Wenngleich ja mit dem anderen Sohn es auch nicht so ganz funktioniert hat. Komme ich noch drauf. Bei Gott geht es nicht um Abstufungen und Zensuren, sondern um das große Entweder-Oder. Verloren oder gefunden sein. Um jene Grundentscheidung, die wir nicht nur mit dem Kopf, nein, ich glaube gar nicht mit dem Kopf trennen können, sondern die von unserer Existenz, von unserem Herz, von unserer Mitte her unterschrieben sein muss. Bin ich bei ihm? Gehöre ich zu ihm? Ist er mein Ziel? Habe ich meine Heimat bei diesem Gott? Und die Geschichte vom verlorenen Sohn zeigt uns, er möchte solche haben, die von sich selbst los oder mit ihrem eigenen Weg ans Ende gekommen sind, nachdem sie die Gottlosigkeit ausgekostet haben. Dann endlich kehren sie ein, dann endlich kehren sie sich ab von den Götzen, dann endlich lassen sie auskehren bei sich allerlei Gerümpel, die Reste der Party, die es unter dem Strich nicht gebracht hat. Solche Menschen sucht Gott. Nicht jeder muss bis auf die letzte Tiefe auf das Niveau des Schweinetrogs herabgesunken sein. Aber Selbsterkenntnis und auch konsequente Selbsterkenntnis, dass in mir normalerweise in jedem Mensch erstmal die Gottlosigkeit wohnt und dass ich programmiert bin auf Distanz, auf Selbstverwirklichung, auf Autonomie, weg von Gott. Diese Erkenntnis sollte jeder, jede von uns gemacht haben, um dann auch persönlich zur Gnade Gottes hinzuzustoßen. Nein, es geht nicht um moralische Leistung. Und die Kirche ist kein Laufsteg der Frömmigkeit. Es geht nicht um Vorzeigbarkeit. Sondern die Kirche ist ein Reha-Center für Geschädigte, für Lädierte, für Angefahrene, vor allem jene, die mit sich selbst oder an sich selbst schon einmal gescheitert sind. Ein Haufen der Gescheiterten. Nicht ein Scheiterhaufen, sondern ein Haufen der Gescheiterten und auch nicht der Gescheiten. Das ist die Kirche. Da, wo ein Bettler dem anderen Bettler sagt, wo es Brot zu finden gibt. Die elementare Bedürftigkeit. Aus einer Schlüsselerfahrung, aus einer Not, muss nicht unbedingt äußerlich sein, aber sollte eine innerliche Not sein. Gott, ich brauche dich. Ohne dich bin ich verloren. Auch wenn ich mir eine schöne, fromme, religiöse Kulisse baue und mitspiele und mitsinge und eifrig bin in der Gemeinde. Nein, ich brauche dich selber. Deine Umarmung, danach sehne ich mich. Und es bedeutet aber, dass ich mit mir selbst zur Ruhe komme und überhaupt bereit werde, dir entgegenzugehen und mich umarmen zu lassen. Vielleicht gibt es einige unter uns, die denken, naja, zu denen, die so verloren waren, gehöre ich nicht. In meinem Leben gab es noch keinen großen Bruch. Im Wesentlichen ist alles glatt gegangen. Ich war nie hoffnungslos von Gott entfernt. Vorsicht! Selbstgerechtigkeit ist gefährlich, können wir auf jeder zweiten Seite der Evangelien lesen. Das waren die hartesten Nüsse für Jesus, das waren die schwierigsten Kandidaten, mit denen er manchmal gar nicht vorangekommen ist, die einfach sagten, ich bin noch fromm und ich habe noch ein paar Fragen an dich, mein lieber Jesus. Ich sehe das nämlich etwas anders, ich weiß es noch ein bisschen besser. Der zweite Sohn ist dafür das treffende Beispiel. Er kann sich nicht mitfreuen. Er ist zwar dabei, aber nicht mit dem Herz und mit der Seele. Er hat noch nicht verstanden, dass es bei Gott nicht um das Bravsein, um eine gutbürgerliche Rolle geht, sondern um die ganze Abhängigkeit. Im Sinne, ich will nie wieder von dir weg. Ich möchte mit deinem Wesen, mit deiner Güte
verbunden bleiben und deine Nähe auskosten, so intensiv es nur geht. Gott möchte Menschen, die sich an seinem Wesen erfreuen, weil sie es persönlich und ganz konkret erlebt haben, was es bedeutet, aus der Logik, aus den Strukturen dieser Welt, aus der Verlorenheit einer Gesellschaft ohne Gott zurückgefunden zu haben ins Vaterhaus. Und dabei aber auch zu wissen, dass diese Gnade nicht nur eine kuschelige Umarmungsgnade ist und nicht nur eine Gnade eines Vaters, der alles aus Großzügigkeit vergibt, ist eine Schwamm-drüber-Gnade. In dem Text vom verlorenen Sohn steht ja nicht, wie das Ganze dann auch noch einmal aufgearbeitet wurde. Dietrich Bonhoeffer hat in einem seiner wichtigsten Texte geschrieben, das ist ein kleiner Werbeblock für unseren Gemeindeausflug am 22. September. Da soll es nach Friedrichsbrunn vom Bonhoeffer-Haus gehen. Und da werden wir uns mit der Person dieses außergewöhnlichen Mannes bekannt machen und einiges hören. Er schrieb in seinem Buch Nachfolge: Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. In dieser Kirche, die das so sagt, findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie gar nicht bereut und von denen frei zu werden sich erst recht nicht wünscht. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles allein tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Teure Gnade dagegen ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hat. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie den Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Das ist so wichtig zu bedenken. Der christliche Glaube ist nicht so eine Puderzuckerdose, die wir so über unser Leben streuen können. Alles wird gut. Der liebe Gott wird es schon richten. Und egal, was wir verbockt haben, bei ihm wird es alles geheilt und gelöst. Nein, unser Weg führt über das Kreuz und über das, was dort passiert ist. Und auch über eine Einsicht, eine Erkenntnis über den hohen Preis, den einzigartigen Preis, der dort gezahlt wurde, dass Gott sich selbst geopfert hat, der Unmenschlichkeit, der Brutalität des Bösen ausgeliefert hat. Um dann zu sagen, wenn ihr dieses Opfer seht und wenn ihr versteht, dass im Sterben meines Sohnes der größtmögliche Ausdruck der Liebe verborgen ist, dann wisst ihr, wie es gemeint ist. Und dann lade ich euch aber auch ein, das eigene Kreuz zu tragen und auch selbst die Hingabe und das Opfer in eurem Leben nicht auszuschließen, wenn es sein soll und wenn es sein muss. Wo stehe ich persönlich? Habe ich die Einsicht des verlorenen Sohnes schon gehabt? Auch wenn mein Weg vielleicht nicht so drastisch war? Ich möchte einfach mal in die Runde fragen, gibt es jemanden, der ein persönliches Zeugnis hätte über die Umkehr, über die Erfahrung, wie er die Liebe Gottes entdeckt hat? Dann wäre jetzt eine Gelegenheit dafür, ein paar Sätze zu sagen. Wie habe ich
die Gnade Gottes erfahren, werde ich entdeckt, dass ich der Verlorene war und dann aber von ihm gefunden wurde. Möchte jemand etwas weitergeben? Wäre schön, wäre ermutigend. Sind noch zwei Mikros, sind noch frei.
Ich habe am Ende meines Studiums entdeckt, dass ich vieles gelernt habe und dass mir aber auch diese Schlüsselerfahrung noch fehlte. Ich habe dann einfach gebetet, Gott, da fehlt noch was, zeig dich mir, offenbare dich mir, zerbrich das, was stört. Es war ein sehr drastischer Weg, es war ein sehr schwieriger Weg. Man muss mit solchen Gebeten durchaus vorsichtig umgehen. Ja. Jesus, zeig dich mir und zerbrich das, was da noch den Blick verstellt. Aber im Nachhinein, da gehörte über ein Jahr Arbeitsunfähigkeit dazu und so manche Arztbesuche und auch so manche Ratlosigkeit zu Hause und manche Tränen. Im Rückblick möchte ich die Erfahrung nicht missen, um zu wissen, es geht um die Beziehung zu ihm und nicht darum, dass ich eine tolle Rolle im Beruf, in der Gesellschaft, in der Familie spiele. Zum Abschluss des Gesagten kommt der eigentliche Predigtext. Ja. Er ist einer von mehreren Rückblicken, die der ehemalige Saulus, der dann als Paulus zum größten Völkerapostel wurde, hinterlassen hat in seinen Briefen. Er steht im ersten Timotheusbrief. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.